Panik, Ängste ist heute unser Thema. Und wir haben ein wunderbares Thema gleich als Vorlage bekommen, nämlich meine Technik am PC setzt komplett aus. Also deshalb heute etwas anders. Und wir haben es doch gemeistert und sind trotzdem da. Und ich begrüße all meine Gäste. Und die Frage in die Runde: Wer hat Erfahrungen mit Panikattacken im Berufsleben? Ob selbst oder eben aus dem Umfeld. Und was hat es mit demjenigen gemacht? Knut.
Ja, ich habe also sowohl eigene Erfahrungen wie auch Erfahrung im Berufsleben als Gesundheitsmanager. Ich war ja 14 Jahre Gesundheitsmanager in einem 3500 Mitarbeiterstandort und da trat sowas auch ziemlich regelmäßig auf in verschiedenen Härtestufen. Und ich selbst habe meine erste Panikattacke gehabt mit 3 und das hat sich durch mein ganzes Berufsleben beziehungsweise durch mein ganzes Leben bis jetzt durchgezogen, weil die eben zu einer Form der Panikattacke gehört, die nicht therapierbar ist.
Mit 3 ist ja auch schon relativ früh. Da würde mich jetzt doch gern noch der Hintergrund interessieren.
Du, das ist ganz einfach, Helene. In der damaligen Zeit war es so, dass wenn Kinder nachts Angst kriegten und zu ihren Eltern gingen und sagten, ich habe Angst, dann wurde denen gesagt, geh in dein Bett, großer Junge hat keine Angst. Und das hat sich bei mir so manifestiert, dass ich in bestimmten Situationen, in denen ich alleine bin, Panikattacken bekomme. Mittlerweile kann ich damit relativ gut umgehen. Aber weg sind sie eben nicht. Und ich habe mich dann im Laufe der Zeit zu einem ja, Experten in Sachen Panikattacken entwickelt, zwangsläufig, ging gar nicht anders. Und als ich das später dann im Berufsleben bei meinen Mitarbeitern erlebte, konnte ich denen recht gut helfen. Da gab es also Mechanismen, um denen zu helfen. Ich selber habe, sobald ich mit anderen Menschen zusammen bin, keine Panikattacken. Das heißt, die tritt bei mir immer nur im Alleinsein auf. Deshalb ist sie auch nicht therapierbar, weil die klassische Therapie ist ja die Konfrontationstherapie. Und diese Konfrontationstherapie geht aber im Prinzip immer nur, wenn jemand irgendwie dabei ist. Und das ist bei mir nicht möglich. Also das heißt, meine Panikattacken werden nach außen hin null sichtbar. Die erlebe ich ganz alleine für mich, und damit muss ich eben leben.
Da würde ich nachher gern noch mal drauf eingehen. Jetzt würde ich gern mal noch die anderen mit ins Boot holen. Deborah, möchtest du weitermachen? Und dann
Ja.
Tanja.
Ja, danke. Knut, das ist jetzt sehr, sehr interessant, denn mit 3 Jahren ist halt immer die Frage, also das interessiert mich jetzt, wie hast du es jetzt gemerkt, dass du eine Panikattacke hattest? Ganz kurzer Hintergrund, warum ich das frage. Denn als bei mir die Panikattacken einsetzten, war ich ungefähr Mitte 30. Und ich habe immer gedacht, ich würde keine Luft bekommen. Das heißt, damals wurden bei mir zig Untersuchungen mit Lunge, mit Nase, mit ich weiß nicht was alles gemacht und keiner hat irgendein Symptom oder irgendeine Ursache gefunden. Und bei mir kam es dann meistens am Anfang in der Nacht, wo ich dann plötzlich aufgeschreckt bin und gedacht habe, ich würde ersticken. Also das war das Gefühl, als ob ich ersticken würde. Also und erst 10 Jahre später wurde es diagnostiziert als Panikattacke durch einen Heilpraktiker.
Ja, das ist völlig normal. Es ist ja, sagen wir mal, die Panikattacke und die, wie sie abläuft, das ist ja physiognomisch schon lange aufgeklärt. Das heißt, der Mensch hat zwei Gehirne, das Instinkthirn und das Großhirn. und durch einen Trigger wird das Instinkthirn auf Angst geschaltet und schaltet das Großhirn ab. Das heißt, also in der vollen Panikattacke drin hast du kein denkendes Gehirn mehr, sondern nur noch ein Instinkthirn. Und dieses Instinkthirn macht dich fertig auf Weglaufen oder Angreifen. Das ist der Urinstinkt, der da stattfindet. Und um auf deine Frage zu antworten, ich habe natürlich mit 3 auch noch nicht gewusst, dass ich eine Panikattacke habe. Das hat sich erst etwas später herausgestellt, so mit 18, als ich so ein Ding kriegte und glaubte, ich kriege einen Herzinfarkt und bin zum Arzt gegangen. Und dieser Arzt war ein ehemaliger U-Boot-Arzt. Und der kannte das. Der kannte das aus dem Zweiten Weltkrieg, als er mit U-Booten rumgefahren ist, dass die Leute in dieser Röhre Panikattacken kriegten. Und der hat mir gesagt, pass mal auf, du bist physiognomisch völlig gesund, aber du hast Panikattacken. Und dann habe ich angefangen, das zu therapieren. Ich habe den dann natürlich gefragt. Ich sage, sag mal, was kann ich denn nun machen? Und dann hat er gesagt, mach so lange Liegestütze, bis du völlig erschöpft zusammenbrichst. Dein Körper schaltet die Panikattacke ab, wenn das Risiko eintritt, dass der Körper Schaden nimmt. Und das war im Prinzip die erste Therapie, die man mir verpasst hat. Also praktisch bis zur Erschöpfung sich in irgendeiner Form bewegen. Dann habe ich aber eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich bin dann mit einer Panikattacke, um mich auszubaggern, bin joggen gegangen. Und da mein kognitives Gehirn völlig abgeschaltet war, bin ich gegen den nächsten Baum gelaufen und habe mir eine riesen Platzwunde geholt. Seitdem gehe ich mit einer Panikattacke nicht mehr aus dem Haus, sondern richte mich nach dem, was dieser alte Arzt gesagt hat. Ich mache also Liegestütze so lange, bis ich nicht mehr kann. Und dann ist auch Ruhe mit der Panikattacke. Das sind so Erfahrungen, die ich im Laufe meines Lebens gesammelt habe. Und als dann im Berufsleben die Panikattacken-Patienten auf mich als Gesundheitsmanager zukamen, konnte ich denen recht gut helfen, weil ich mir selber helfen konnte.
Ja. Jetzt machen wir einfach mal noch mit den anderen weiter, ja, sonst wird es zu tiefgründig. Wir grüßen noch einen Andrasch. Hallo Andrasch. Tanja, du warst die Nächste.
Also deine Frage war ja, ob man es selber kennt oder eben in der Arbeit. Und bei mir ist es auch sowohl als auch. Ich berate ja halt da Patienten und da habe ich immer wieder welche, die auch bei uns in der Klinik eine Panikattacke haben und denen es dann schon mal hilft, wenn sie darüber sprechen können, wenn man auch überlegt, was kann man machen, können sie die Nachtschwester, also das passiert ja dann oft nachts, wenn sie alleine sind, ja, also wenigstens bei denen, mit denen ich bisher gesprochen habe und dass die halt dann Angst haben, sie sind alleine und dann versuchen wir, auch einfach so Wege zu finden, wie sie sich jemanden holen können, wie sie eben, also dass sie eben nicht alleine sind, das ist dann schon oft sehr halt befreiend. Und ich habe es damals erlebt, ich hatte meine erste Panikattacke, ich glaube auch, da war ich so um die 30 rum, beim Autofahren. Und ich dachte eben auch, ich muss jetzt sterben, also jetzt, ich kann nicht atmen, mein Herz rast, also ich muss jetzt sterben. Und mir hat es sehr geholfen im Nachhinein, dass mir jemand halt gesagt hat, dass er in dem Moment im Grunde für mich offensichtlich kein Auslöser da war. Also es war nichts, wo ich halt gesagt habe, ich habe mich erschrocken oder es war jetzt irgendwas, sondern das kommt ja eigentlich wie aus dem Nichts und deswegen glaubt man ja, dass man stirbt. Ne? Oder bei mir war es wenigstens so. Mir hat es sehr immer da geholfen, dass mir ein Arzt gesagt hat, dass im Grunde das, sag ich mal, das Stresslevel steigt, wie in so einem Fass eben einfach halt da so das Wasser ansteigt und dann ist das Wasser schon ganz oben, also das bildet es geht schon so ein bisschen über, ne, aber es läuft noch nicht über und dann braucht es nur eine winzige Kleinigkeit und das bringt es fast zum Überlaufen. Und dann habe ich eben auch verstanden, ich muss es gar nicht merken, aber mein Körper kriegt von irgendwoher ein winzig kleines Duzi und dann ist eben diese diese Reaktion da. Und ja, und von daher, wie gesagt, finde ich auch wichtig, was auch mal so zu überlegen, wie gesagt, was ich mit meinen Patienten dann auch mache, was brauchen die in dem Moment, dass die auch mal überlegen, wie gesagt, also auch vorher schon überlegen, weil in dem Moment, wie du schon mal gesagt hast, geht da, glaube ich, irgendwie halt nicht mehr sehr viel. Aber das, wenn man merkt, sie startet. Also ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich finde, so eine Panikattacke startet, ja. Also die ist ja nicht, also bei mir wenigstens nicht von 0 auf 100, sondern die, es geht schon recht schnell, aber es hat trotzdem so einen Start, ne, es hat also einfach so einen Start, und dann kann man vielleicht noch überlegen, was kann ich jetzt noch tun? Brauche ich jemanden? Möchte ich mich irgendwo in ein eigenes Zimmer hocken und vielleicht eben Sport machen, oder will ich wirklich jemanden da haben? Genau, das war jetzt mal so das Erste.
Tina, möchtest du weitermachen?
Sehr gerne. Also ich habe Gott sei Dank für mich glücklicherweise keine eigenen Erfahrungen mit Panikattacken, aber ich hatte eine Erfahrung, also ich muss davor sagen, ich bin Coach, ich bin keine Therapeutin, von daher ist jetzt Panikattacken bei mir jetzt nicht so an der Tagesordnung, aber ich hatte eine Coachie bei mir, die wegen Stress in der Arbeit zu mir gekommen ist, grundsätzlich. Sie wollte Resilienztraining haben, sie wollte sich ein bisschen mehr stärken und. Wir haben einiges gelöst bei ihr, also ich bin ja Emotionscoach, von daher, wir haben einiges an Blockaden bei ihr gelöst, auch Stress mit Kollegen, Stress mit dem Vorgesetzten, ihre Möglichkeit aufzusteigen, die sie sich nicht zugetraut hat und die ihr Angst gemacht hat. Also so kam sie zu mir. Und wir haben diese Blockaden gelöst und es war super spannend zu sehen. Sie war ungefähr so 3 Wochen bei mir und beim 4. Termin sagte sie zu mir: Tina, kann das sein, dass meine Panikattacken weggehen? Und ich guckte so und sag: Wie, du hast Panikattacken? Sie hat mir das nicht gesagt. Also wenn ich es nicht weiß, dann, ne, dann von daher, sonst hätte ich mit Therapeuten, da habe ich immer Therapeuten an der Hand, wo ich sage, und dann sage ich, erklär mir das mal kurz, wie die auftreten. Und es hört sich jetzt dem sehr ähnlich an, was ihr erzählt. Also wirklich auch, dass sie so hochploppen, was da passiert, wie Knut das gesagt hat, das ist das Stressnetzwerk, was anspringt. Da schaltet der präfrontale Kortex aus, da geht nichts mehr. Das ist also, steigert sich ins Unermessliche. Und es war wirklich faszinierend anzuschauen, dass sie dann gesagt hat, ich habe jetzt seit einer Woche keine Panikattacken. Und als ich zu dir gekommen bin, hatte ich die fast in der Arbeit wöchentlich, dass ich auf die Toilette gegangen bin, weil ich hier SOS-Hacks mitgegeben habe. Eben wie du auch sagst, Tanja, was kann ich in dem Moment machen? Sie hat von mir SOS-Hacks mitbekommen für den Stress mit der Kollegin und mit der Chefin. Und eben tappen, atmen, also einfach Dinge, die sie sofort tun kann, wenn sie merkt, der Stress steigt. Und das hat sie dann bei den Panikattacken, die ich ja nicht wusste, gemacht. Und das war schon dieses Lösen der Blockaden, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, hat bei ihr schon geholfen, eben, dass sich diese Panikattacken zumindest so gesenkt haben, dass sie sie nicht mehr so wahrgenommen hat, also nicht mehr auf diesem High-Level. Und das fand ich schon sehr faszinierend. Aber es hat ihr eben auch sehr viel Raum genommen. Und aber man kann viel tun, man kann auch viel mit der Resilienz machen, aber wenn man jetzt nicht weiß oder beziehungsweise nicht drankommt, wo die Panikattacke herkommt, wenn ich es weiß, dann kann man da was Gutes machen im Emotionscoaching. Und da habe ich auch eben Therapeuten im Hintergrund, die dann auch mit Emotionscoaching arbeiten. Aber das war schon faszinierend, das zu sehen, dass sich auch diese Dinge dann lösen können. Also sehr hoffnungsgebend, sagen wir es mal so.
Ich würde gerne noch die anderen zwei mit reinnehmen und dann gehen wir weiter noch in die Tiefe. Silvia, möchtest du weitermachen?
Ja, gerne. Also ich muss der Tina da auch vollkommen recht geben. Also ich arbeite ja auch als tibetische Kinesiologin, wo man einfach auch nach der Ursache schaut, wenn ein Thema kommt. Und wenn da jemand mit Panikattacken kommt, wie es bei meinen Klienten auch schon der Fall war, dann schauen wir einfach tief auch nach dieser Ursache. Und dann möchte ich auch ein bisschen auf den Knut verweisen. Ja, da kann schon sein, dass die eigentliche Ursache in einem relativ frühen Alter stattgefunden hat, dass es um Einsamkeit geht oder aber auch um andere Situationen, in denen eine entsprechende Interpretation der Situation war, die dann letztendlich dann im Unterbewusstsein abgespeichert ist. Und die dann anzuschauen und aufzulösen, kann in der Hinsicht entsprechend auch weiterhelfen, ja, weil oftmals der Zusammenhang nicht mehr klar ist mit der eigentlichen Ursache, sondern das taucht hinterher ja doch in einer anderen Situation auf, die aber im Prinzip eine Verwandtschaft hat zum Ursprung. Also ich kenne das eben auch eher aus der Klientensicht. Also ich selber hatte schon Angststörungen, aber das sind, also ich würde sagen, eine Angststörung besteht ja aus Panikattacken, aber so Panikattacken, wie ihr es jetzt beschreibt, dass wirklich komplett die Luft wegbleibt, da kenne ich es auch eher so, dass es langsam ansteigt, also wirklich der Stresslevel so hoch geht und dann eher so in eine Art Überforderung geht, ja, dass man in dem Moment komplett zumacht und dann auch Schweißausbrüche bekommt, hohen Blutdruck etc. und versucht dann dort irgendwie ja auch diesen Fight-or-Flight-Modus dann erlebt. Ja. Aber das hast du ja auch in Extremstresssituationen genauso.
Ulrich?
Ja, also ich kenne Panikattacken weniger, aber ich kenne die Dauerpanik. Ich habe mit 2 Jahren ein Trauma eingefangen und bin hochsensibel. Und dann habe ich dann jahrelang nur in der Dauerpanik gelebt, vor lauter Gefährdungen und sonstiges, was ich gesehen habe. Über meine psychologischen Fortbildungen habe ich ein anderes Modell von der Panik auch bekommen. Für mich ist Panik mittlerweile nur ein automatisiertes Überlebenssystem. Und das hilft mir vom Verstand her schon mal, das Ganze anders zu betrachten. Und beim Betrachten von meiner Panik und von meinen Zuständen, die ich da hatte, ist mir auch noch aufgefallen, dass Menschen, also gerade Hochsensible, können auch Paniken von anderen übernehmen. Sie leben nicht ihre, und dann wird oft nach Panik gesucht und nach der Ursache gesucht, aber du kannst in dem System keine Ursache finden, weil die Ursache ganz woanders liegt, wo der Mensch selbst nicht drankommt. Und so eine Dauerschleife, die hat es in sich, wünsche ich auch nicht unbedingt jedem. Ja.
Für mich stellt sich immer klar heraus, dass das Triggerpunkte sind, die bei uns wie auf dem Klavier anschlagen. Und wie Ulrich schon sagt, wenn ich dann eine andere Blickrichtung drauf habe, ja, wie auch bei Tina, ihrer Kundin, wenn ich den Stress löse, weil die Mitarbeiterinnen, die Kollegen, die können ja den Triggerpunkt bespielen und das löst Stress aus. Aber wenn ich den Hintergrund nicht weiß, warum gerade XY meine Kollegin das hervorruft oder in Kombination die 3 Kolleginnen, wenn die miteinander auftreffen, dass die den Triggerpunkt bei mir lösen. Genauso wie bei Knut, also immer diesen Hintergrund zu verstehen, was war damals die Emotion und was hat sich mit dem Geschehen verknüpft. Da sehe ich einen großen Lösungsansatz. Und bei Tanja fiel mir sofort auf, wenn man im Auto sitzt, da habe ich sehr, sehr viele Kunden und sie reagieren mit einer Panik ohne irgendeinen Grund, dann sind es sehr oft Erdmagnetfelder, die auf die Person genau in dem Moment einschwingen oder Punkte, mit denen ich in Resonanz gehe in meiner Ahnenreihe, zum Beispiel Schlachtfelder, Friedhöfe, wo ich unbewusst wahrnehme. Da liegt es auch sehr, sehr stark an der persönlichen Wahrnehmung. Was mich jetzt interessieren würde, gerade bei Knut, war es ja sehr speziell zu sehen, welchen Vorteil hat ein Unternehmen, wenn sie wissen, dass solche Ursachen entstehen können mit Panikattacken, dass ein Mitarbeiter gefährdet ist mit Panik, eventuell auch mit Sprechpanik auf der Bühne oder sonstiges. Welche schwerwiegenden Folgen hat zum Beispiel ein Unternehmen damit, wenn sowas nicht beachtet wird und dem auch keine Achtung geschenkt wird, also sowohl vom Betreffenden als auch vom Unternehmen her. Deborah?
Also tatsächlich war das ja bei mir einer der Gründe, weswegen ich quasi in eine Reha gegangen bin, die Panikattacken in Verbindung mit einem Burnout. Und als ich wieder zurück an meinen Arbeitsplatz kehrte, habe ich um ein Gespräch gebeten, also mit meinem Vorgesetzten, mit meinen Kollegen, um sie darüber aufzuklären. Denn wenn so eine Panikattacke kommt, hat es ja natürlich auch einen Stress als Ursache, also eine Bedrohung für mich, weil wir haben dann auch herausgefunden, dass es bei mir ein Thema war, seit meinem 3., 4. Lebensjahr, als ich mal fast ertrunken wäre. Deswegen auch immer das Gefühl zu ersticken, keine Luft zu bekommen. Und im Gespräch konnte mein Vorgesetzter überhaupt damit nicht umgehen. Und meine Kollegin hat sofort gesagt, das alles ist für sie Einbildung. Und in dem Moment war das für mich eine ganz, ganz schwierige Situation, die sich insgesamt ein Jahr lang hingezogen hat, bis es so schlimm geworden ist, dass ich meine Wohnung nicht mehr verlassen konnte und meine Arbeit aufgegeben habe. Also das dieses, wenn da kein Verständnis am Arbeitsplatz dafür ist, wenn die Arbeitnehmenden oder die Kollegen nicht abgeholt werden können, ist es eine absolute, also für mich war es eine absolute Katastrophe. Ich kann mich noch erinnern, als ob das gestern gewesen wäre. Ich stand hier in der Wohnung, vor der Wohnungstür geöffnet, fertig angezogen und ich habe meine Wohnung nicht mehr verlassen können, weil ich so viel Angst hatte in dem Moment, dass ich gedacht habe, da draußen ist eine wilde Horde Säbelzahntiger, die warten nur noch auf mich und da ging gar nichts mehr. Hätte man mich abgeholt, hätte ich dann auch in solchen Situationen, in denen ich Angst hatte, das hat sich dann auch bewährt, einfach aufstehen können, meinen Arbeitsplatz verlassen können, eine Runde laufen, um den Block herum laufen können, wieder zurückgekommen, wäre ich dann etwas entspannter und hätte ganz anders damit umgehen können. Und so hat es sich immer mehr aufgebaut. Also das Fass ist quasi zum Überquellen gekommen.
Da fällt mir sofort ein, du hast dich verraten gefühlt von denen, denen du dich anvertraut hast.
Ja.
Und das hat sich extrem aufgebaut. Erst Martina, dann kommt Ulrich.
Ja, wenn wir das anschauen, also ich kann jetzt dann bei der einen Coaching weitersprechen und jetzt, wenn ich in Deborah reinspüre und da mal reingehe, was passiert? Es ist weder Anerkennung, noch irgendwie eine Wertschätzung gegenüber der Person, die Arbeitnehmer ist. Das heißt, wenn das vom Chef, vom Team, von den Mitarbeitern, von den Kollegen nicht anerkannt wird und wir wissen alle, und ich sage das einfach mal so hart, weil es immer wieder ist, der Fisch fängt am Kopf des Stinken an. Das heißt, wenn von oben das auch nach unten nicht transportiert wird, dass man empathisch und wertschätzend miteinander umgeht im Team, und das haben wir ja ganz oft in den Firmen, also ich höre das wirklich öfters, dann geht es darum, dass sich derjenige auch nicht gesehen fühlt. Wie soll er oder sie, wenn sie sich nicht gesehen fühlt, einen sicheren Raum am Arbeitsplatz schaffen, um wieder gesund einsteigen zu können, um wieder gesund weitergehen zu können. Das funktioniert ja gar nicht. Das heißt, im schlimmsten Fall verlierst du als Firma, als Chef, als Team eine super Arbeitskraft, die so wertvoll ist und einfach nur, weil keine Wertschätzung und kein Gesehenwerden da ist, kein ich gebe dir Raum, dass du wieder in Ruhe ankommen kannst hier oder überhaupt mal dein Thema anbringen kannst. Das heißt, nicht nur du bist als Nummer 125 im Personalbüro wichtig, sondern du bist als, ich sag's jetzt mal Deborah, Entschuldigung, als Deborah wichtig. Du bist als Person wichtig für das Unternehmen. Und ich glaube, das darf so langsam mal in den Firmen wieder ankommen, weil sonst verlieren die, also ich höre es immer wieder, dass super gute Arbeitskräfte gehen, weil sie sagen, mir fehlt da was. Mir fehlt einfach die Substanz, dass ich da Mensch sein darf. Und das ist das, was in ganz vielen Firmen fehlt. Und sie werden Arbeitskräfte verlieren, die einfach im Moment halt mal ein bisschen schwach sind.
Und es verliert natürlich auch an Arbeitsleistung. Das ist ja nicht bloß, dass die Person dann komplett wegbricht, sondern es ist ja sukzessive weniger Arbeitsleistung da und es passieren viel, viel mehr Fehler. Ich würde aber gern Ulrich und dann Tanja nehmen, dass alle mal zum Sprechen kommen.
Ja, also was, das ist die eine Seite, die ja jetzt so, die Deborah so gezeigt hat, ist auch die persönliche Seite. Die Seite für die Unternehmen ist ja viel katastrophaler, weil wenn ein Mensch wie Deborah ausfällt, was passiert da? Eine Panikattacke im laufenden Betrieb kann bedeuten, dass Projekte kaputt gehen, also dass Projekte nicht zu Ende gebracht werden, dass Projekte scheitern. Das kann bedeuten, dass Vertragsstrafen kommen, das kann bedeuten, dass Folgekosten hinten dran stehen, die sehr, sehr schwer abzuschätzen sind. Und das Überfordern der Chefs zeigt einfach auch auf, dass viele Chefs oder viele Mitarbeiter gar nicht gewohnt sind, über Gefühle und über solche Wahrnehmungen zu reden. Und das stelle auch immer wieder fest bei meinen Arbeiten, dass viele Chefs eine Definition von Gefühl für sich haben, die einem Kleinkind entsprechen. Das ist für sie ein Zustand. Und sie können mit diesem Zustand nicht umgehen. Und ich denke, da darf es einen großen Wandel geben, dass wir anfangen, über Gefühle anders zu sprechen und dass wir Gefühle wandeln können. Also dass wir den Gefühlen eine andere Sinnbedeutung geben als nur Zustand und Verkrampfung. Dankeschön.
Tanja? Also ich fand das, was die Deborah vorhin halt da gesagt hat, so, also da war so viel drin. Also zum einen, dass man wirklich merkt, wie sich so eine Panikattacke steigern kann, also oder auch die Angst steigert. Ich weiß, dass das damals beim Autofahren, dann hatte ich Angst, durch irgendwelche so Tunnel zu fahren und so weiter. Also das geht ja oft dann immer weiter und immer weiter. Und also das ist schon mal das eine. Das andere ist, dass ganz oft eben, wie der Ulrich gerade schon auch so schön halt gesagt hat, dass die Vorgesetzten, wenn sie es selbst nicht erlebt haben, oft nicht nachvollziehen können. Also, nee, das kenne ich nicht, habe ich nicht, weil das gibt es halt nicht. Also, dass das eine sehr, sehr eine sehr traurige Geschichte ist, und das gibt es ja nicht nur bei mal Panik, sondern überall anders auch. Ne? Wenn sie es halt irgendwie noch nicht hatten, dann schwierig. Und ich finde, was bei Panikattacken eben auch noch so krass ist, und ich denke, das hast du dann leider auch erlebt damals, dass man ja irgendwann Angst vor der Angst hat. Also man hat ja nicht nur in dem Moment Angst, wo die Panikattacke läuft, sondern man hat ja auch Angst vor der Panikattacke. Ne? Man hat ja Angst, dass es wieder auftaucht. Also hat man ja Angst vor der Angst. Und da würde es eigentlich auch so helfen, wenn man einfach Menschen um sich hätte in der Arbeit jetzt, die da ein Verständnis für hätten, weil dann wüsste man, okay, wenn ich eine Panikattacke habe, ist das nicht schlimm, sondern dann ist die eben da und dann kennen die sich aus oder dann kann ich irgendwo hingehen oder ich habe mein Zimmer, wo ich halt alleine bin oder ich gehe spazieren oder wie auch immer. Das würde ja schon mal den Stress wieder nehmen. Und ich sag mal, dann kann man vielleicht auch einen Ausstieg irgendwann aus diesen Panikattacken finden, wenn man eben schon mal keine Angst davor haben muss, eine zu haben. Genau. So, danke.
Jetzt haben wir noch vom Andrasch. Panikattacken können auch mit paradoxer Intention gelöst werden. Und wichtig ist, ein Vertrauen bei der Arbeit zu haben, ohne miteinander zu sprechen und die Sachen auch ernst zu nehmen, ist auch keine Unterstützung möglich. Jetzt kommt nochmal was. Vorgesetzte sind oft nur Fachvorgesetzte und sind hilflos bei persönlichen Problemen. Ja, das ist für mich einfach so diese Geschichte zu sagen, hey, könnte man nicht viel früher ansetzen? Könnte man nicht da bei Resilienz und Stressreduzierung anfangen? Dann müsste sich vielleicht so ein Vorgesetzter gar nicht auf das einzelne Thema einlassen, sonst würde er einen Raum schaffen, wo das mit den richtigen Personen aufgefangen werden kann und eine Toleranz zeigen, wenn so etwas ist, weil es ist ja dann nicht bloß die Panikattacke, sondern wie Deborah gesagt hat, diese permanente Angst führt ja auch dazu, auszubrennen, an einem Burnout zu kommen. Das ist ja eine Dauerschleife. Knut und dann Silvia.
Ja, also zwei Dinge dazu. Die erste Sache ist, es ist natürlich eminent wichtig, den Trigger zu finden. Das heißt, das auslösende Moment zu finden. Wenn ich das erstmal habe, dann kann ich in die Konfrontationstherapie gehen. Und ich habe sehr gute Erfahrungen im Berufsleben gemacht mit einer Klinik, die ist in Potsdam, Neufahrland. Das ist die Heinrich-Heine-Klinik. Das sind Psychosomaten und die klären in der Summe der Fälle den Trigger auf. Und wenn du den Trigger aufgeklärt hast, dann kannst du in die Konfrontationstherapie gehen, kannst mit dem Patienten zusammen dich dem auslösenden Element stellen und üben, dass dieses auslösende Element eben nicht zu diesen lebensbedrohlich wirkenden Zuständen führt. Ja, das heißt also, ein kurzes Beispiel, ich habe in Neufahrland eine Patientin gehabt, die kriegte immer Panikattacken, wenn sie Bus fuhr, wenn sie in einem Bus saß. Bis wir rausgekriegt haben, dass sie als Kind mal in einem Bus sitzend einen schaurigen Unfall gesehen hat. Als wir das wussten, da konnten wir mit ihr praktisch in Begleitung, erst in Begleitung und dann alleine und so weiter, Bus fahren, so lange, bis für sie Busfahren kein Problem mehr war. Und es gibt eine hervorragende Einrichtung, die kann ich sehr empfehlen, für die Konfrontationstherapie. Das ist die Christoph Dornier Stiftung, die gibt es in mehreren großen Städten. Die machen mit den Leuten, die aufgeklärte Trigger haben, Konfrontationstherapie. Und der Ulrich hat völlig recht. Bei uns war es so, wir waren ein Forschungsstandort. Und wenn einer unserer Forscher Panikattacken kriegte, dann war das ganze Forschungsprogramm gefährdet. Das heißt, jetzt Antwort auf deine Frage, Helene, für den Unternehmer ist es eminent wichtig, dass er sich frühzeitig Gedanken darüber macht, was mache ich mit auftretenden Panikattacken. Präventiv kannst du nicht viel machen. Du kannst es immer nur am Trigger und an der Konfrontationstherapie aufzäumen. Das ist die einzige Möglichkeit. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Also das war ein riesen Pharma-Standort in Wuppertal. Da gab es 1900 Forscher. Wenn da einer Panik kriegte, dann war auch Panik in der Bude. Ne? Also insofern, Antwort Helene, Trigger finden, Konfrontationstherapie machen und das nicht nur mit Wissen, sondern auch mit Unterstützung vom Arbeitgeber.
Also ich kenne es auch, die Trigger finden, die Ursachen finden. Und für mich ist das ein gleitender Prozess mit der Erkenntnis, mit der eigenen Wahrnehmung, weil es hilft nicht, wenn ich demjenigen sage, du hast es, sondern aufgrund von bestimmten Fragestellungen muss er es in meinen Augen selbst erfühlen, erfahren, damit dieser Aha-Effekt im Kopf entsteht und von da aus lässt sich sehr, sehr schnell und gut in eine andere Richtung gehen. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Erst war Tanja, dann Silvia, dann Ulrich. Knut?
Zuerst war Silvia, weil die war noch gar nicht.
Okay, also
dann. Ich würde ihr den Vorrang geben, weil sonst ist ja unfair hier.
Ja, du warst bloß auf der anderen Richtung, wo du
Zeit hast. Kein Problem. Ich wollte auch noch mal was sagen zu Helene, also nicht zu dem Momentanen, das gehört auch mit dazu, aber zu dem, was du davor noch erläutert hast. Ich denke, präventiv sehe ich es nur insofern, dass es Aufklärung gibt, dass die Toleranz einfach da ist, dass es sowas gibt, dass Mitarbeiter sowas haben, dass akzeptiert ist, dass das möglich ist und dass man sich darauf vorbereitet, weil es trifft relativ viele Personen. Ja, wenn man sich Statistiken anschaut, gibt es, glaube ich, so um die 15%, die in ihrem Leben, also in ihrem Leben auch mal Panikattacken haben. Und das heißt, es ist nicht mehr vernachlässigbar. Und ich denke, deswegen sitzen wir ja auch hier in diesem Expertenpodium, um in gewisser Weise das auch mehr bewusst zu machen, dass sowas vorkommen kann und dass es Möglichkeiten gibt, diesen Stresslevel in dem Moment nicht noch weiter nach oben zu treiben, sondern wirklich ins Gespräch zu gehen, mal sich auch zusammenzusetzen, das anzuhören und für Lösungen, nach Lösungen zu schauen. Und da gibt es, glaube ich, relativ viele Methoden, weil das ist für mich ganz ähnlich wie bei einem Burnout, dass einfach diese Basis da sein muss, dass du dann nicht als Versager giltst, ja, sondern dass das was ist, was dich betrifft, dass du gehört wirst und dass man entsprechend gemeinsam eine Lösung findet. Da wäre schon, glaube ich, unheimlich viel geholfen.
Tanja war erst, dann Ulrich und dann Deborah, weil sonst kommen die so gar nicht zu Wort.
Also mir ist jetzt aufgefallen, als der Knut das halt gesagt hat, also ich hatte das tatsächlich nicht, dass man meinen Triggerpunkt halt da gefunden hätte, sondern ich hatte zu der Zeit einfach unheimlich viel Stress und habe damals, ja, und dadurch wurden die Panikattacken ausgelöst sozusagen. Und mir hat sehr geholfen, ich habe sehr viele Bücher halt da gelesen und ein Buch war auch so dieses, dass eben dieses Urhirn einfach dumm ist. Also das handelt rein instinktiv und dem kann man auch mit Worten nicht kommen. Also wenn ich jetzt mit meinen Patienten spreche, die zum Beispiel einen Unfall hatten oder eine Operation hatten und irgendwie Panik, dass da irgendwer hinkommt oder dass sie wieder hinfallen oder wie auch immer, da können sie ihrem Hirn eben noch so oft sagen, da passiert nichts, alles ist schön. Die müssen das erleben. Also die müssen tatsächlich wieder, sage ich mal, auf die Straße gehen oder es muss sie mal wieder jemand irgendwo halt einfach anfassen und sie merken, okay, da passiert mir nichts. Also das ist ja das, was Knut halt da gemacht hat, oder halt gesagt hat, dass man da in die Konfrontation geht. Und mir hat halt da geholfen, habe ich in einem anderen Buch halt gelesen, aber ist vielleicht jetzt nicht für jeden etwas, dass eine Panikattacke, die steigert sich ja nicht ins Unendliche. Die kommt ja irgendwann an ihren Höhepunkt und dann fällt sie ja wieder runter. Also irgendwann ist ja quasi so der oberste Punkt erreicht. Und mir hat halt damals, mein Ding so, mir immer so zu sagen, komm, Panikattacke, zeig mal, was du so kannst. Bis jetzt war ich immer stärker, aber schauen wir mal, wie es heute ausschaut. So. Und in dem Moment, wo ich mir, also wie gesagt, das kann vielleicht nicht jeder, aber in dem Moment, wo ich mir das halt da gedacht habe, da musste ich einfach lachen. Na, weil ich mir denke so, komm, zeig, was du kannst. Und da war ich immer, dann fuhr ich sofort wieder halt da, also halt da nach unten. Also auch eben nicht Angst zu haben, sondern eben zu sagen, ja komm, dann mach. Ja, dann zeig mal, was du drauf hast. Also auch das kann eine Variante sein, wenn man das mal ausprobieren will, damit umzugehen. Also je nachdem, wie stark halt auch die Panikattacken sind. Ja.
Das Nicht-Ablehnen ist schon mal gut, weil dann steigert sich ja das noch mehr,
dass man eben nicht die Angst vor der Angst hat, sondern sagt, ich stelle mich jetzt und jetzt zeig mal, was du drauf hast. Ja, komm her, mach mal. Und ist wirklich, also wie gesagt, mir hat das wirklich damals brutal halt da geholfen und ich habe seit Jahren keine Panikattacke mehr. Also wie gesagt, aber das muss jeder, glaube ich, für sich entscheiden, wo auch der eigene Weg ist.
Ich würde jetzt auch einfach mal sagen, wenn ich das jetzt nicht so abwehre, so, du darfst jetzt nicht sein, dann hat es einen anderen Raum, dann hat es eine andere Bewertung und somit kann sich es auch ins Neutrale oder ins Neutralere verändern. Ulrich war der Nächste.
Ja, Gefühle haben immer diese Eigenart, sie wollen gern gesehen werden und betrachtet werden. Und das ist ja das, was Tanja jetzt auch gesagt hat. Wenn ich den Mut habe, mir die Panik in Ruhe auch zu betrachten und sie zuzulassen, und vielleicht auch die Frage zu stellen, sag mal Panik, was willst du mir überhaupt sagen? Dann verliert die Panik und die Angst vor der Panik ihre Wucht und ihre Macht. Sie wird weniger und sie wird steuerbar und lenkbar. Und dir, Helene, muss ich auch zustimmen. Es gibt, wenn ich mit Leuten arbeite, die auch in die Panik kommen und in Paniksituationen drin sind, wenn du so einen Hypochonder hast, der dann in Panik gerät, das ist nicht so zum Spaß. Der muss auch, und stimme auch Knut zu, den Trigger zu finden, aber der Trigger muss dem anderen, muss dem Betroffenen bewusst werden. Und er wird nicht bewusst, indem ich sage, du, das ist dein Trigger. Und wenn du in der Nase popelst, Knut, dann fliegt das raus. Das ist es nicht, sondern es geht einfach herauszufinden, was ist der Trigger, so herauszufinden, dass derjenige, der Betroffene selbst drauf kommt, ach, das könnte mein Trigger sein. oder das ist mein Trigger und dann auch selbst testet, ist es mein Trigger. Und das bedarf viel Geduld und Feingefühl, um das zu machen. Und beim Betrachten der Panik hilft auch immer sehr bewusst tief zu atmen. Also was Tanja gesagt hat, dann reinzugehen und die Panik zuzulassen, bewusst tief atmen. Das habe ich bei vielen schon gesehen, dass einfach damit schon viel gelindert werden kann.
Also es gibt ein Mantra für Paniker, und das heißt, der Weg aus der Angst geht mitten durch die Angst durch. Das heißt also, wenn man, und das hat Ulrich eben sehr schön gesagt, wenn man der Angst aus dem Wege geht, dann wird sie nur immer, immer schlimmer. Und wenn man irgendwann gelernt hat zu sagen, okay, ich begrüße meine Panikattacke jetzt und marschiere da mitten durch, dann geht es einem schon mal ein ganzes Stück besser. Ja, das kann ich also von mir selber sagen und von vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, die wir auf die Art und Weise therapiert haben. Wir sind, ich erinnere mich an eine Kollegin, die konnte auch nicht mehr aus dem Haus gehen, und die haben wir die erste Zeit abgeholt, sind mit ihr zusammen zur Arbeit gefahren und haben sie wieder nach Hause gefahren. Dann haben wir sie auf dem Beifahrersitz gehabt und einer von uns ist gefahren und dann ist sie gefahren und einer von uns hat daneben gesessen und so weiter und so weiter. Das Ganze hat 7 Wochen gedauert und dann war sie ihre Angst quitt. Und das alles nicht nur mit zähneknirschender Zustimmung des Unternehmers, sondern ganz im Gegenteil mit voller Unterstützung des Unternehmers. Der hat gesagt, kein Problem, wenn er eine halbe Stunde später kommt, ist das kein Thema. Mach das mal mit der. Die war auch eine sehr, sehr wichtige Forscherin, der das passiert ist. Und auf die Art und Weise haben wir in unserem Unternehmen mit dem Problem wirklich aufgeräumt. Ich sage das jetzt mal so. Das hatten wir nicht mehr. Ja, dafür hatten wir Burnout und anderen Mist, aber das hatten wir nicht mehr.
Deborah, du warst die Nächste.
Danke. Ich möchte ganz gerne nochmal die Kurve bekommen zu dem Thema Stress. Bei mir war es tatsächlich der Stress die Ursache der Panikattacke und Stress und Überforderung. Deswegen war ich ja auch in einer Reha. Und als es zurückkam, ich meine, man geht halt 5 Wochen auf Reha, wenn man soweit ist, und dann geht man zurück und der Stress ist ja nicht weg. Also der Arbeitsplatz ist ja immer noch der gleiche, wie er vorher war. Man bekommt einen gewissen Instrumentenkoffer mit an die Hand und du gehst dann von deinem Wattebauschhäuschen in die harte Realität zurück. Und bist dann am Arbeitsplatz wieder als vollwertiges Mitglied. Ja? So, und da eben mit dem Stress selber wieder zurechtzukommen und die Tools anzuwenden, ist ja etwas, was ja nicht von heute auf morgen sofort funktioniert. Das hat man nicht geübt, das funktioniert einfach nicht sofort, das braucht Zeit. Umso wichtiger ist es dann aber, dass Arbeitgeber beziehungsweise eben Führungskräfte dafür sensibilisiert werden, wenn jemand zurückkommt und auch, sage ich jetzt mal, in meinem Fall war es wirklich so, den Mut aufbringt zu sagen, ich habe hier dieses Thema und wenn die Überforderung da ist, habe ich eine Panikattacke und ich muss raus aus der Situation können, hat nichts mit den Kollegen zu tun, hat nichts mit dem Arbeitsplatz zu tun, das hat mit mir persönlich zu tun. Das ist mein Weg, durch den ich, wie ja Knut sagt, durch muss. Ja? Und wenn die Möglichkeit besteht, dann ist es ja überhaupt gar kein Thema. Aber wenn dann das Ganze auf Unverständnis stößt, wird schwierig.
Tina, und dann würde ich noch gerne eine andere Frage einschmeißen.
Ich habe noch was dringend dazu.
Ja.
Aus einem Grund. Mittlerweile gibt es ja auch die Eingliederung. Das heißt also, wer nach so einer Kur kommt, der kommt in eine Eingliederung und fängt nicht gleich zu 100% wieder an zu arbeiten, sondern es geht etappenweise. Und der zweite Punkt ist einfach für solche Gespräche, bitte einen Externen mitnehmen, der begleitend ist, der mitsteuern kann, beziehungsweise der damit auch nochmal eingreifen kann. Das wollte ich nur kurz anfügen. Danke.
Tina?
Ich glaube auch, dass man ganz kurz noch, dass man unterscheiden muss, ist diese Panikattacke während des Jobs entstanden oder eben bringe ich die aus der Kindheit mit oder aus dem Früheren, was jetzt vielleicht mit der Arbeit gar nichts zu tun hat. Und ich glaube, das ist auch zu unterscheiden. Und da ist, um den ersten Fall, diesen Stress in der Arbeit, diese Überforderung in der Arbeit entgegenzugehen, deswegen für deine Frage vorhin, ist es immens wichtig, dass Resilienz langsam mal wirklich Einkehr nimmt in den Firmen, dass das nicht nur Modewort ist oder nicht nur etwas mit Achtsamkeit oder sonst irgendwas, sondern dass die Firmen das wirklich ernst nehmen und auch den Raum dafür schaffen. Also ich habe jetzt ein, zwei kleine Firmen, mit denen ich arbeiten darf, wo ich das wirklich wertschätze, wie toll die miteinander umgehen und dass es wichtig ist, dass man sagt, okay, auch jeder aber für sich selber. Ich glaube, wir sind da auch in der Selbstverantwortung, dass man Selbstfürsorge für sich auch eben, dass man nicht nur sagt, das muss die Firma für mich machen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, sondern dass wir eben auch selber bei uns anfangen können und sagen können, wie kann ich resilienter werden? Wie kann ich widerstandsfähiger werden gegenüber den Herausforderungen, die das Leben für mich haben?
Jetzt würde ich gerne an unserem Titel zu Beginn anfangen. Und zwar heißt es ja die stille Hürde. Das setzt für mich dort an, wo ich die Angst habe, dass ich in Panik gerate. Noch gar kein anderer davon weiß und das mich persönlich in Angst und Schrecken versetzt und mich auslaugt. Und wie die Kurve kriegen kann, dass ich mitteile, dass ich hier ein Problem habe, ohne mich bloßzustellen. Also für diesen Betroffenen, der vielleicht noch gar nicht zu 100% weiß, dass es Panikattacken sind, aber der unwahrscheinliche Angst hat, von mir aus auf die Bühne zu gehen, frei sprechen zu müssen. Das ist ja so eine typische Geschichte, wo man glaubt, hier ansetzen können, einfach um ein Bild zu kreieren. Das zermürbt ja denjenigen und der bleibt ja teilweise auf der Strecke in seinem beruflichen Werdegang, weil er sich sagt, hey, im Schatten passiert mir ja nichts, da muss ich ja nicht auf die Bühne, da muss ich ja nichts referieren. Das macht ja auch was mit uns. Tina? Tanja?
Ja, also das sind tatsächlich so Fälle, die ich dann bei mir habe. Gerade so Präsentationsangst. Ich hatte jetzt eine junge Frau bei mir, die eben auch, da ging es auch um die Beförderung, da ging es auch um den nächsten Job. Und sie hat gesagt, sie würde so gerne im Team eben dementsprechend ihr Lieblingsthema vortragen, wofür sie auch eben ein Projekt gestartet hat. Und die brannte richtig dafür, wenn sie mit mir gesprochen hat. Aber sie sagt, wenn ich dann im Teammeeting sitze oder dran käme, ich kriege kein Wort raus. Und ich glaube, die Thematik, und ich habe sie gefragt, ob sie keine Kollegen hat, mit denen sie drüber sprechen kann. Also wir haben das im Coaching gelöst, aber ging mir jetzt auch mal drum, wie ist dein Umfeld? Ne? Gibt es da niemanden, mit dem du sprechen kannst? Und ich glaube, das ist ganz oft die Hürde, dass man hier eben nicht das Gefühl hat, sich mitteilen zu dürfen. Wie Ulrich das so schön gesagt hat, Emotionen haben in den Firmen noch keinen Raum. Nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Es wird nicht über Emotionen gesprochen. Welcher Chef sagt, mir geht's heute schlecht, ja? Also welcher Chef sagt, ich bin wütend, ich bin sauer, ich bin wie auch immer, der reagiert, du siehst ihm das an. Aber er würde nie sagen, ich habe dieses und jenes Bedürfnis. Und gerade das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass jede Emotion, die wir haben, also im Emotionscoaching gibt's keine positiven oder negativen Emotionen, sondern wir haben dysfunktionale und funktionale. Und es geht darum, dass wir eben sehen, alles hat ein Bedürfnis. Auch wie Ulrich gesagt hat, hinter der Emotion steht etwas, was uns eben zeigt, was gerade nicht erfüllt ist. Welches Bedürfnis ist gerade nicht erfüllt? Und bei Angst ist es ja ganz oft die Sicherheit. Angst ist die Hüterin der Sicherheit für uns. Und ich denke, es ist immens schwierig. Ich glaube, im Job ist es so, es kommt wirklich aufs Team drauf an. Man sollte sich jemanden suchen, mit dem man reden kann. Einen Verbündeten, sag ich jetzt mal so. Wenn das aber nicht geht und man wirklich Themen hat, ja, dann darf man sich Unterstützung von außen suchen. Das ist einfach so. Also, aber grundsätzlich finde ich sehr, sehr schade, dass man den Raum in Firmen ganz oft nicht bekommt, um auch mal sagen zu können, um auch mal schwach zu sein. Ja, um auch mal, wir können nicht immer nur high. Also letztens hatte ich jemand, der hat gesagt, wir müssen hier die High-Performer müssen wir jetzt. Also wenn ich das Wort schon höre, ne, das heißt ja schon, wir ziehen ja unsere Leute schon so hoch. Was haben die, wenn jetzt so ein junger Mensch, die sind so um die 20, 22, 23, wenn die jetzt schon hören, oh, ich bin ein High-Performer, die kriegen ja schon, von dem Wort kriege ich ja schon Druck. Also von daher ist es so die Frage, wie gehen wir mit unseren Leuten in den Firmen um? Und wenn jemand, also nochmal zurück auf deine Frage, Entschuldigung, wenn jemand eben sagt, okay, ich brauche das, ich möchte gerne drüber reden, dann würde ich mir in dem Fall schon wünschen, dass es in Firmen eben Möglichkeiten gibt, sich darüber auszutauschen, was für Sorgen man gerade hat, wo man vielleicht so eine Bremse hat, weil gerade so, wenn man drüber spricht, dann kann man ja leichter drüber gehen.
Tanja, dann Ulrich.
Ich finde aber auch interessant, also ich meine, wir hatten jetzt so oft das Beispiel, dass man im Grunde nicht verstanden wird. Aber ich habe halt auch erlebt, dass man mal was anspricht und dann andere sagen, ach Gott sei Dank, geht mir auch so. Und man meint ja manchmal nur, man selber hat Angst, zum Beispiel jetzt auf die Bühne zu gehen, ja, oder eben jetzt vor anderen zu sprechen. Und da gibt es ja ganz viele, die das gleiche Problem haben und die dann sagen, wow, kenne ich, ja, kenne ich. Und ich denke mal, wie gesagt, es ist ja nicht immer so, dass man kein Verständnis erntet. Und für die wirklich, sage ich mal jetzt nicht von einer Panikattacke, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe, auf eine Bühne zu gehen und zu sprechen, wäre ja eine Möglichkeit, mir mal zu überlegen, was ist denn das Schlimmste, was irgendwie passieren kann und was ist dann das Schlimmste, was passieren kann und wann ist das, was ist dann das Schlimmste, was passieren kann, bis ich wirklich mal so auf den Punkt komme. Und ich hatte mal eine Patientin, die hatte so Angst, arbeitslos zu werden, was jetzt ja wirklich nicht schön ist. Ja. Und dann haben wir wirklich mal so, was wäre das Schlimmste? Und das Schlimmste war für sie, sie ist dann abhängig von ihrem Mann. Und dann kam sie aber selber drauf, dass das jetzt nicht lebensbedrohlich ist. Es ist halt dann unangenehm, aber, ne, aber es ist jetzt nichts irgendwie, was jetzt unbedingt mega tiefschürfend wäre. Und auch das kann Angst nehmen. Auch wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt die Präsentation mache und ich versage völlig oder meine Stimme bricht weg oder ich, keine Ahnung, was irgendwie halt so passieren kann. Ich falle ja nicht in ein schwarzes Loch. Also, ne, dass man auch da mal überlegt, wo kann es denn wirklich drauf hinauslaufen? Und oft ist es gar nicht so schlimm, wie man sich das vorher, man hat immer so dieses, oh Gott, da passiert was. Und wenn man sich überlegt, was kann eigentlich alles halt passieren, kommt man vielleicht drauf, dass das Schlimmste gar nicht so schlimm ist.
Ulrich?
Ja, es geht ja um die stille Angst, es geht um die stille Hürde, es geht um den Faktor, deine Frage ging ja um den Faktor davor. Und den Faktor davor, einerseits sind wir da und da stehen wir in der Pflicht, dass wir auch darüber sprechen, was ist Panik, was bedeutet das, wo bewegen wir uns hin, was kann das für jemanden bedeuten, der gerade an dieser stillen Hürde dran steht. Weil viele wissen nicht, dass sie mit jemandem reden können. Und vor allem wissen sie nicht, mit wem sie reden können. Und da stehen wir in der Pflicht, uns zu zeigen. Und je mehr ich mich damit zeigen kann, dann kommen auch Leute auf mich zu und sprechen darüber. Und ein Faktor ist, auch zu prüfen, ist das meine Panik, die ich da habe? Oder lebe ich eine andere Panik, die nicht meine ist? Ich sehe sehr viele gerade in letzter Zeit, die Paniken oder Ängste erleben, die nicht ihre sind, die nachts schweißgebadet aufwachen, in Therapien sind und die Therapien nicht wirken. Und dann kommt einer so herder wie ich, der fragt, ist es wirklich deine Angst? Und dann sagen, stimmt ja, da ist ja auch was dran. Und diese Dinge sind sehr, sehr wichtig. Und wichtig ist auch, Selbstfürsorge zu betreiben. Viele, die in Angst und Panik sind, gerade in Führungspositionen, die leben brennend für ihren Job. Die brennen für ihre Aufgabe, die sind in ihrer Aufgabe drin oder sind in der Forschung drin. Die sind so tief da drin, sie kennen kein Privatleben oft. Und dann übersehen sie die privaten oder die stille Hürde auch, dass es dann losgeht. Und deswegen ist wichtig, dass wir davon auch reden. Und da danke ich auch erstmal Helene dafür, dass sie den Raum aufmacht dafür.
Also das, was Ulrich gerade anspricht, das geht mir gerade täglich so, dass ich einen Anfall von Vibrieren in mir habe, Und es kommt natürlich bei mir sofort die Frage, wenn sich das für mich nicht stimmig anfühlt, von wem kommt es? Oder von was? Es kann auch von etwas kommen, also nicht nur von jemand. Und schon allein dann diese in mir erscheinende Antwort, das kommt von einem zukünftigen Kunden, der gerade an der Schwelle steht, soll ich oder soll ich nicht, den wo ich schon wahrnehme. Oder dass die Technik mal wieder ausfällt. Ich erlaube mir in letzter Zeit, weil es so gehäuft vorkommt, einfach zu sagen, Monitor raus, alles aus, jetzt erstmal, bis alles wieder sich halbwegs normalisiert hat, weil du bringst da sowieso keinen klaren Gedanken und keine vernünftige Arbeit zustande. Also dann lieber diese Pause sich gewähren. Und das sind eben sehr, sehr viele Menschen aktuell, die an der Schwelle stehen, wo sich diese Wahrnehmung, diese Intuition breiter macht. Wir haben halt nun mal aktuell diese Energie. Knut, du wolltest was sagen?
Ja, ich wollte noch was zu dem sagen, was Ulrich gesagt hat. Ulrich, vielleicht habe ich dich nur falsch verstanden, aber wovon ich nur abraten kann, nach meiner Erfahrung, ist, ohne besonderen Anlass den Leuten zu erklären, es gibt Panikattacken. Das ist qualitätsgesichert an dem Standort, wo ich war, in die Hose gegangen. In dem Moment, wo du den Leuten irgendetwas erklärst, was ihnen passieren kann, dann hast du ein gewisses Kollektiv von der Gesamtmenge, die kriegen die Krankheit. Ja, das heißt also, würde ich nicht machen, klar, sensibilisieren der Vorgesetzten, der Arbeitsmediziner, der Gesundheitsmanager auf das Thema und sagen, wenn das auf euch zukommt, dann reagiert bitte so und so. Aber um Gottes Willen nicht die ganze Mannschaft zusammentrommeln und denen erzählen, was ist eine Panikattacke. Das geht daneben.
Ich meinte nicht die gesamte Mannschaft zusammentrommeln, sondern es geht einfach darum, dass wir informieren, dass wir über Panikattacken informieren, so wie es jetzt auch hier stattfindet, um einfach zu zeigen, es gibt Wege raus aus der Panik und es gibt Möglichkeiten, damit anders umzugehen. Aber wenn wir uns zeigen, aber jedes Mal, das ist immer dasselbe, das ist mit allen Themen das Gleiche. Wenn ich mich nicht zeige und das Thema benenne, ich kann immer mit sowas, auch wenn ich es benenne, sowas auslösen, ja. Und ich kann, aber wenn ich nicht zeige, dass es eine Lösung gibt, dann woher sollen die Leute wissen, dass es eine Lösung gibt?
Also da würde ich einfach aussagen, dieses Bewusstwerden, was kann eine Panikattacke sein, was können die Ursachen sein, und dann aber von den Firmen gesehen, würde ich eben viel früher ansetzen, mit einem großen Portfolio an Weiterbildungen, wo ich sagen kann, zum Beispiel im vorgesetzten Gespräch gilt es, wo würdest du gerne eine Fortbildung machen? Ich sehe dich vielleicht jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich sehe dich vielleicht jetzt in der Prävention zur Stressreduktion, wie man es auch immer nennen mag. Das sagt ja nur nicht aus, dass es eine Panik werden muss. Und wenn ich halt resistenter bin und mir selber mehr vertraue und den Selbstwert stärke, dann hat schon mal diese Panik gar nicht so diese große Chance. Also für mich gilt es, für die Firmen viel früher anzusetzen und das nicht auf eins fokussieren, sondern einen breiten Raum zu schaffen, wo ich auch sagen kann, diese Person, die aus Angst einfach nicht Vorträge hält, zu sagen, hey, ich mache eine Fortbildung in gut präsentieren oder freies Reden oder was auch immer. Das stärkt ja alles auf das. Das war so meine Ansicht.
Ich dachte ja, ihr seid alle noch im Berufsleben. Das heißt, ich kann mich da beruhigt zurücklehnen und sagen, habe ich nichts mehr mit zu tun. Also ich kann nur davon abraten, aus meiner Erfahrung, klar, die Vorgesetzten, die Arbeitsmediziner und die Gesundheitsmanager, die sollte man fit machen auf das Gebiet, damit sie sensibel sind, wenn sowas kommt. Aber die ganze Mannschaft würde ich die Finger von lassen. Also es gibt knallhart in solchen Situationen, egal welches Thema du anpackst, es als Gesundheitsmanager, es gibt knallhart immer die Leute, die die Krankheit kriegen, von denen ihnen erzählt wird. Und das sollte man sich sparen, nach meiner Meinung.
Ja? Deborah und dann Silvia.
Also ich finde schon wichtig, dass man gewisse Menschen in einem Unternehmen aufklärt. Also in dem Unternehmen, in dem ich jetzt war damals, es waren über 2.500 Mitarbeitende und ich war nicht die Einzige. Ja. Es wurden ja auch teilweise wirklich Mitarbeitende mit Krankenwagen abgeholt, weil die einfach in Unmacht gefallen sind. Und jetzt sitzt aber da jetzt kein Gesundheitsmanager in der Abteilung oder da sitzt jetzt nicht unbedingt ein Betriebsarzt gerade am Tisch, während so jemand eine Panikattacke hat. Also eine Sensibilisierung sollte da schon stattfinden, in Form von, sage ich mal, Seminaren auch und Aufklärungsarbeit. Die grundsätzliche Sache ist halt natürlich, dass man auch zum Beispiel Betriebsräte mitnimmt in das Boot, weil die Betriebsräte sind ja die erste Anlaufstelle von einem Mitarbeiter, wenn er sich nicht mehr aufgehoben fühlt, wenn das Vertrauen da ist, hoffentlich, zum Betriebsrat. Das ist dann aber eine andere Geschichte, glaube ich. Und auch einfach einen Flyer an der Hand zu haben und zu sagen, okay, gut, das, was ich hier gerade habe, ist vielleicht tatsächlich eine Panikattacke. Das ist ja auch schon hilfreich. Ich meine, ich habe ja wirklich Jahre damit gekämpft und wusste nicht, was das ist. Und als ein Heilpraktiker mich in diese Situation hineingebracht hat und gesagt hat, so, und jetzt spür mal hinein, da wurde mir richtig bewusst, oh mein Gott.
Ich widerspreche dir ja gar nicht, Deborah. Das Einzige, was ich sage, ist, nehmt euch, es sind auch die unterschiedlichen Unternehmensgrößen natürlich da, ja, nehmt euch die Verteiler und klärt die Verteiler auf. Das ist sinnvoll. Aber Grundsatz aus 25 Jahre Erfahrung in dem Bereich ist, wenn du die ganze Mannschaft aufklärst, hast du ein Problem. Die Knotenpunkte absolut, jederzeit, ob das Betriebsrat ist oder ein Betriebsarzt, muss es geben. Sonst so klein wie das Unternehmen ist, da kannst du auch gleich alle aufklären. Da kommst du nicht drauf an. Bei 5 Leuten oder 10 Leuten ist es nicht so wichtig. Aber bei großen Unternehmen, wenn du sagst, 2.500 waren das bei euch, ja, wenn du die alle aufklärst, dann hast du ein Problem. Da bin ich fest von überzeugt.
Jetzt machen wir mit Silvia bitte weiter, weil wir müssen unseren Zeitplan irgendwo noch einhalten, weil dann kommen noch die Golden Nuggets und Andras hat auch noch was zu sagen, sonst hängen wir uns da jetzt in der Dauerschleife auf.
Nur ganz kurz. Es reicht ja schon, die Abteilungsleiter aufzuklären.
Also ich würde sogar ein bisschen das ganzheitlicher betrachten, weil das ist jetzt ja nur ein Thema von vielen. Es geht ja auch noch um Überforderung, es geht um andere Angstzustände, es geht um Burnout-Prävention. Und ich würde sagen, einfach diesen Gedankengang mal zu verfolgen, zum Beispiel auch Fortbildungen in empathischer Führung zu machen, weil das einfach viel mehr abdeckt. Das sollte einfach eine Grundlage werden, um eine andere Basis zu haben, Menschen zu verstehen und mit ihnen zu interagieren. Das würde ja schon sehr viel helfen. Da sehe ich eher häufiger, dass das noch nicht so gesehen wird oder umgesetzt wird. Ne? Und gerade auch im Hinblick auf das eine Beispiel mit der Angst vorm Präsentieren, sich wirklich eine Gruppe suchen oder Menschen, die einen unterstützen und in kleinen Schritten sich diesen Herausforderungen stellen. Ja, das muss ja nicht gleich an einem riesengroßen Meetingtisch sein mit vielen, die daran teilnehmen, sondern sich kleine Ziele setzen wie, heute werde ich mich melden in unserem Teammeeting. Auch wenn das nur 3-4 Leute sind, das ist schon ein erster Schritt, um einfach sich dort weiterzuentwickeln. Weil es läuft immer auf diese Weiterentwicklung raus, sei es in den Führungsetagen, sei es bei einem selbst. Und auch zu Knut, ich denke, viele Personen, die ja auch Zugang zu allen möglichen Medien haben, die können sich natürlich da auch informieren und werden vielleicht für sich feststellen, oh, das könnte ich vielleicht auch haben und werden es dann auch ausleben. Das werden wir alle nicht verhindern können. Ich denke, der Punkt ist einfach, kompetente Menschen zu haben, die in Führungspositionen sind, die in dem Moment einfach unterstützen können. Das wäre schon meiner Meinung nach ein großer Schritt.
Andras sagt, aus meiner Sicht braucht es in Firmen eine unabhängige Stelle, zu der Betroffene gehen können. Ja, das finde ich auch eine sehr, sehr wichtige Situation, dass man sagen kann, hey, ohne dass ich hier gleich am Pranger stehe, darf ich hier was anbringen? Und was wir ja hier bewirken wollten, das ist erstens mal Betroffene dort abzuholen und sagen, hey, es gibt noch viel mehr, es gibt die und die Situation, die haben wir so und so gelöst. Und aber auch zu sagen, hey, Arbeitgeber, hört mal bitte genau hin, was hat es für euch für Folgen in eurer Bilanz? Und wo schlägt sich das überall nieder? Vom Image bis zum Ausfall von Lieferketten und, und. Das sollte unsere Diskussion anregen, um dann einen passenden Weg zu finden, frühzeitig Wege einzuleiten und Möglichkeiten zu bieten. Und jetzt sind wir in der Endrunde angekommen mit unseren Golden Nuggets. Tina, welchen Golden Nugget hast du für unsere Zuschauer?
Also ich komme ja aus der Resilienz und aus den Emotionen. Von daher würde ich jedem wünschen, egal ob jetzt in der Firma oder nicht, oder auch für alle Führungskräfte, die da draußen sind, sich einfach mal ein bisschen Gedanken zu machen, wie man sein Team oder wie man sich selber, ich spreche auch hier immer von der Selbstverantwortung, eben in einen resilienteren Zustand bringen kann. Was kann ich für mich tagtäglich tun, um widerstandsfähiger zu werden? Was kann ich für mich, welche kleinen Steps kann ich machen? Welche kleinen Selbstcoaching-Tools kann ich mir aneignen, dass ich jeden Tag ein bisschen mehr für mich an mentaler Stärke gewinne? Und für die Führungskräfte würde ich mir das Gleiche wünschen. Und natürlich auch, dass es, ja, wie wir es gesagt haben, auch gerade, ne, mehr Empathie in die Firmen kommt, auch empathische Führungskräfte. Also ich habe auch Führungskräfte bei mir, die eben Emotionscoach werden und nicht, weil sie coachen wollen, sondern weil sie ihre Teamies besser verstehen wollen, weil sie wissen wollen, was ist da gegenüber los. Und ja, das würde ich mir für uns alle, für die Gemeinschaft, für die Firmen, für die Teams, für jeden Einzelnen wünschen, dass da dieses Bewusstsein ist und jeder die Möglichkeit bekommt, da ganz leicht Zugang zu bekommen.
Und der Golden Nugget, bitte etwas, was jemand gleich umsetzen kann, was ihm
entschuldige. Geht.
Alles gut.
Dann ganz kurz, entschuldige, da war ich lost, verzeiht uns. Ganz kurz, wenn wirklich, also wir haben gehört, so eine Panikattacke steigt ja langsam hoch, ne? Also ich hatte jetzt noch keinen, von daher verzeiht es mir bitte, dass ich es nicht so habe, aber tatsächlich kann ich euch die Resonanzatmung mitgeben, die kommt aus dem Emotionscoaching auch, das heißt tief in den Bauch atmen, 4 Sekunden durch die Nase ein und 6 Sekunden aus. Und ich sage immer, bei jeder Angst, wenn es jetzt nicht unbedingt eine Panik ist, aber Angst vor Präsentation oder sonst irgendwas, kann ich mich auf die Toilette begeben, da bin ich alleine, da muss ich vor den Kollegen das nicht machen, und einfach mal 2-3 Minuten tief atmen und schauen, bis sich das System wieder beruhigt. So, Entschuldigung.
Silvia?
Ja, also ich hatte ja am Anfang auch kurz erwähnt, dass ich eben auch selbst schon Angstzustände erlebt habe. Und was mir sehr geholfen hat, das sind 2 Akupressurpunkte. Einmal der Notfallpunkt, der so in der Handmitte ist, vielleicht sieht man das hier, mit dem Daumen zu drücken. Und das kann man eine Weile machen, ja, und mal in sich reinspüren, dass der Stress oder auch die Aufregung sich setzt. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt, der ist etwa so 2 Daumen. Da habe ich mir jetzt sogar einen Punkt hingemalt, dass man das ein bisschen besser sehen kann. Ja? Den kann man nämlich auch mit dem Daumen drücken. Der heißt Naiguan aus der Akupressur. Und da geht es auch darum, den zu drücken und dann tief ein- und auszuatmen. Das hilft sehr gut, wenn man praktisch sehr viel Stress hat oder einen Angstzustand bekommt und merkt, ja, wenn man natürlich plötzlich komplett überrollt wird, dann wird wahrscheinlich das auch nicht mehr gehen, weil dazu muss man einfach noch klar denken können, dass man das macht. Aber wenn man einfach merkt, da kommt was, das mal machen, ja. Das wäre so mein Tipp.
Knut?
Knut? Meinst du mich, ja?
Ja.
Entschuldigung. Ja, also ich hab's im Prinzip schon gesagt. Mein Golden Nugget ist Sport auf der Stelle. Liegestütze, Kniebeugen, egal was, alles, was den Körper erschöpft.
Tanja?
Also wenn man viel Stress hat, finde ich eine sehr schöne Übung, ist das Stressbarometer. Also dass man mal überlegt, also das Stressbarometer geht von 0 bis 100 und 0 ist, ich habe keinen Stress, ich bin mega tiefenentspannt. Und 100 ist die Apokalypse, also keine Ahnung, die Freunde sind tot, die Familie stirbt, der Planet geht unter. Also wirklich das Schlimmste, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und die Situation, vor der man vielleicht Angst hat, mal auf diesem Stressbarometer einfach mal draufstellen sozusagen. Weil oft, ich sage jetzt mal so zum Beispiel Zahnarzt, ist jetzt etwas, was ich nicht so gern mag. Aber man ist ja da eher so, dass man sich denkt, oh Gott, ich muss zum Zahnarzt und wird es so gefühlstechnisch auf 80 einsortieren. Und wenn ich mir aber denke, nee, die Apokalypse ist jetzt 100, dann ist vielleicht der Zahnarztbesuch 12 oder 18 oder ich weiß nicht, 23 oder, ne? Aber dass man da auch nochmal so guckt, so, ah, es ist vielleicht unangenehm, aber es ist noch nicht die Apokalypse. Also, dass man auch da für sich vielleicht wieder so ein Verhältnis hinkriegt. Und ja, und wer auch zuschaut, du darfst auch mal Angst haben. Man muss nicht immer funktionieren, sondern das ist ein Gefühl, was da ist und das darf auch da sein und genau.
Ulrich?
Ja, dazu, Angst ist für mich ein Signal für einen drohenden Energieverlust. Das heißt, die Energie ist noch nicht weg, sondern ich kann noch handeln, sondern es droht nur ein Energieverlust. Und sucht euch einen Vertrauten, mit dem ihr reden könnt. Der muss nicht in der Firma sein, sondern kann auch woanders sein. Einfach jemanden zu haben, mit dem man sich öffnen kann. Und wenn es fremde Angst oder Panik ist, die man wahrnimmt, also die ausgelöst wird entweder durch Frequenzen oder durch andere Menschen, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, einen Dimmer einzubauen, dass man diese Angst nicht mehr so dolle wahrnimmt.
Deborah?
Also ich kann dem Knut auch nur beipflichten, Sport ist nicht Mord. Wenn die Angst kommt, kann das wirklich helfen. Denn letztendlich wollen wir vor dem Säbelzahntiger weglaufen. Und mir persönlich hat das Laufen, das Rausgehen, schnelle Walken sehr gut geholfen. Und wenn ich die Wohnung nicht verlassen konnte, es gab ja diese Zeit damals, bin ich im Kreis gelaufen in meinem Wohnzimmer oder habe geputzt. Die Wohnung war picobello sauber und mir ging es danach besser.
Für mich ist, setzt euch einen Triggerpunkt. Ne? Ein Ring oder eine Kette oder ein Ohrläppchen, irgendetwas, wo jetzt nicht extrem auffällt als außergewöhnlich. Ja? Und setzt euch hier positive Verankerungen und greift darauf zu. Das holt euch sofort runter. Diesen Anker muss man einfach setzen. Und wenn der einfach positiv gesetzt ist und der greifbar ist, also nicht irgendwas, wo ich suchen muss, sondern was ich am Körper habe, dann kann ich mich da auch relativ schnell herunterholen. Und wie Ulrich gesagt hat, von Fremdwahrnehmung, da kann ich einfach sagen, schon allein das Bewusstsein, dass es nicht meins ist, senkt das Ganze schon um 50% Minimum. Und dann einfach noch die Bereitschaft zu sagen, okay, jetzt darf es halt irgendwo durch. Und wenn es zu viel wird, wirklich sagen, und jetzt ist gut, jetzt habe ich damit nichts mehr zu tun, dann ist das auch okay. Also es gibt genügend Hilfsmittel, wo uns zur Verfügung stehen. Aber wie überall, erstens mal muss ich sie kennen und zweitens mal sollte ich sie anwenden können. Und das bedarf einfach auch einer gewissen Training, nicht in der Akutphase. Weil in der Akutphase schaltet das Gehirn in meinem Gedankengang ab, da bin ich nur noch in dem Ding drin. Aber wenn ich das schon frühzeitig geübt habe, kann ich es ja vielleicht schon bei 80, wenn ich nach Tina gehe, einsetzen und warte bis zur Apokalypse. Und beim Zahnarzt vielleicht schon einfach sagen, hey, ja gut, das ist halt, hab halt Muffensausen, ich mag halt den Zahnarzt nicht, aber wer weiß, wenn mein Zahn so defekt ist, dass er raus muss, dann hat es das und das und das als Folgen und die mag ich nicht haben und dann dreht sich das wieder ins Positive. Das sind einfach viele, viele Faktoren, wenn man sie kennt, die man einsetzen kann. Und dieses Buffet, denke ich, haben wir heute auch ein Stück weit geöffnet. Und somit sage ich euch allen herzlichen Dank für eure Impulse, für euer Dasein, für die Zuschauer. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Dankeschön.
Tschüss, schönen Abend.